Ah, hier. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Es passieren so krasse Sachen. Und die einen, die reagieren so, dass sie völlig entsetzt sind. Die wissen gar nicht, was hier passiert. Oder ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen in diese Kategorie gehören. Oder da passieren irgendwelche Sachen. Ich habe keine Ahnung, was das soll bedeuten. Sie sind völlig ratlos. Sie fragen, was soll das sein? Also denen nützen die Wunder in dem Sinne eigentlich zuerst mal nichts. Oder eher im Gegenteil, es verwirrt sie total. Sie haben keine Ahnung, was hier passiert. Und dann die andere Gruppe, die reagieren ein bisschen anders, die spotten darüber. Die machen sich lustig darüber, denken, ja, oder sind die schon besoffen hier, irgendetwas am Umschnurren und so. Und auch denen nützt es nichts. Eher im Gegenteil. Die Wunder führen dazu, dass sie geringer denken über die Nachfolger von Jesus. Also passieren übernatürliche Sachen, aber die Reaktion der Leute ist irgendwie gar nicht so positiv darauf. Jetzt zum guten Glück hört ja Pfingsten hier nicht auf. Sondern hier fährt Pfingst erst so richtig an. Es geht noch weiter. Jetzt passiert nämlich etwas. Jetzt kommt der Petrus, oder? Jetzt, der Petrus steht auf und jetzt handelt der Petrus und tut das Ganze in die richtige Bahn lenken und macht jetzt das, was wirklich darauf ankommt. Was macht er? Fährt er an, die Leute heilen, Dämonen austreiben, irgendwelche weitere übernatürliche Sachen. Nein, der Petrus macht etwas anderes. Das heisst, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Er hat einfach mal geredet. Er hat eigentlich eine ganz normale Rede gehalten. Klar, sie ist gut gewesen, oder? Wenn man die lesen, sie ist auch relativ lang. Darum lese ich euch jetzt die ganze Rede vor. Das könnt ihr sehr gerne selber machen. Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt von Petrus. Ist eine wunderbare Predigt, aber schlussendlich ist sie auch nicht ganz so außergewöhnlich oder speziell. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Predigt würde halten, am Sonntagmorgen, dann würde ich alle sagen, ja, mal wieder gut gewesen, aber irgendwie auch nicht mega speziell so. Du könntest sehr gerne selber dann noch nachlesen und ein Urteil darüber bilden. Kurz zusammengefasst, was sagt der Petrus zuerst? Er sagt, das, was er hier gesehen hat, die ganzen Wunder, das ist angekündigt worden im Alten Testament. Das muss passieren und dann den Rest der Zeit verbringt er damit zu sagen, warum es genau jetzt passiert. Und er sagt, das ist, weil Jesus gekommen ist, weil er gestorben ist und du verstanden ist und darum, weil Jesus der Messias ist, der Christus, passiert das jetzt. Und das verkündet also der Petrus. Jetzt haben wir zwei Sachen, die passieren, oder? Zuerst übernatürliche Sachen. Da Feuer über den Kopf und Prophezeiungen und fremde Sprachen und so weiter. Die Reaktion der Leute, ich weiss nicht, was das ist, oder haha, lustig, die sind besoffen. Und dann passiert etwas Zweites. Der Petrus redet. Und was ist die Reaktion der Leute dann? Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die gleichen Leute, die vorhin sie ausgelacht haben, die vorhin entsetzt waren, was hier passiert, denen geht plötzlich irgendetwas durchs Herz. Plötzlich merken sie irgendwie irgendetwas, sie erkennen irgendetwas und dann fragen sie ganz offen und ehrlich, ja, was sollen wir tun? Sie sind plötzlich interessiert an der eigentlichen Botschaft, am eigentlich, um was es da geht. Oder die Wunder sind super, die haben die Aufmerksamkeit erregt, aber die Wunder an sich, die führen nur zu Ablehnung und Entsetzen. Aber dann redet der Petrus und plötzlich passiert das, was eigentlich das Ziel ist. Und jetzt wollen wir herausfinden, was ist da genau passiert dazwischen? Was hat der Geist von Gott jetzt eigentlich gemacht, dass die Leute plötzlich interessiert worden sind. Wir lesen nachher später, dass 3000 Leute zum Glauben gekommen sind und sich heilen taufen. 3000 Leute. Und ich glaube, das ist das eigentliche Wunder von Pfingsten. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wie ist es zu dem gekommen? Und jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten, die wir haben. Wir könnten entweder die Predigt von Petrus analysieren und wie so mit dem Verstand probieren nachvollziehen, wieso ist jetzt das die Wirkung gewesen. Ich habe das probiert und es ist nicht mega ergiebig gewesen. Darum machen wir etwas anderes. Wir schauen nämlich, was ist überhaupt allgemein das Ziel vom Heiligen Geist? Was ist die Wirkung vom Heiligen Geist, die zu dem führt? Und wir machen das, indem wir einfach mal so durch die Bibel durchgehen und schauen, wenn das schon mal jemand erfüllt worden ist vom Heiligen Geist und was dann passiert ist. Und dann schauen wir so, ob sich das deckt mit Pfingsten. Jetzt darum eine kleine Quizfrage. Wer von euch weiss, wo das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, dass jemand erfüllt ist vom Heiligen Geist? Ich kann euch sagen, welche Person das ist. Vielleicht ist es einfach, wir müssen sagen, wo genau das steht. Was denkt ihr? Welche Person steht das erste Mal, die war wie erfüllt vom Heiligen Geist? Im Alten Testament noch, wir sind ganz vorne. David, Mose, das ist noch früher, Saul, noch früher, Genesis noch. Noch früher als Mose. Abraham, ja, das wäre gut. Oder der Adam, gut. Auf eine Art stimmt das. Aber Adam hat Gott seinen Geist eingehaucht, dass er lebendig geworden ist. Sehr, sehr schlau. Aber was ich meine, ist noch ein Schritt weiter als der Adam. Oder ich kann meinen, ja, der Noah vielleicht, oder? Der hat noch viel gemacht mit Gott. Oder eben der Abraham, Isaac, der Jakob. Aber tatsächlich ist der Erste, wo es heisst, oder wo die Rede davon ist, der war erfüllt vom Heiligen Geist, ist der Josef. Und zwar in Genesis 41 lesen wir das. Die Situation ist die, der Josef, der ist im Gefängnis gewesen, dann vor einem Pharao gebracht worden, um seinen Traum zu deuten. Und dann macht der Josef genau das Gleiche, was der Petrus gemacht hat. Er hält nämlich eigentlich Rede. Er sagt einfach etwas. Er tut nicht wirklich ein Wunder, sondern er redet. Und zwar redet der das Folgende. Wir schauen die Reaktion an, wo der Pharao hat auf die Rede von Josef. Da sagt er, die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut, und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Der Grund ist so, dass der Pharao denkt, in dem muss der Geist Gottes sein, ist nicht, weil er ein Wunder da hat, sondern weil er so etwas erkannt hat. Weil er so verständig und weise war. Also der Geist Gottes hat der Josef irgendwie erfüllt, oder zumindest, wir wissen es nicht genau, zumindest ist das, was der Pharao sagt, weil er so verständig und weise war. Und so wird es auch beschrieben, der Mose, beschrieben in diesem Buch. Er war erfüllt, weil er so verständig und weise war. Und jetzt gehen wir weiter, ein Buch weiter. Was denkt ihr, wer ist die nächste Person, von der es heisst, sie ist erfüllt gewesen, oder erfüllt worden vom Heiligen Geist? Ja. Immer noch im Alten Testament, immer noch in den 5 Büchern Mose. Der Mose, das ist ein guter Guess, tatsächlich steht es nicht explizit. Es steht nachher ganz am Ende von den 5 Büchern Mose, dass der Mose die Hände aufgelegt hat auf Josua, damit der Geist auch auf Josua kommt. Das heisst, wie dann ist er wahrscheinlich auch auf Mose gewesen. Aber es steht nicht, er wird erfüllt. Sondern es steht bei aber anderen, da kommen wir wahrscheinlich nicht drauf. Es steht über, ja? Ganz genau. Es steht das erste Mal wirklich, dass jemand von Gott sagt, die erfüllte Person mit dem Heiligen Geist, ist bei einem Mann namens Bezalel. Und das ist der, der muss die Gegenstände für die Stiftshütte herstellen. Und dort sagt der, und der Herr redete mit Mose und sprach, also Gott sagt, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis. Gott erfüllt einen mit dem Geist Gottes, mit Weisheit, Verstand und Erkenntnis. Und natürlich auch hier mit dem Ziel, damit er weiss, wie, dass er die Gegenstände von Stiftshütten soll bauen. Aber auch der macht eigentlich nichts Übernatürliches. Sondern der ist ein Handwerker. Der baut nachher einen Bundesladen. Der baut einen Leuchter und so weiter. Und der braucht jetzt, der muss jetzt erfüllt werden mit dem Geist von Gott, damit er weiss wie. Damit er erkennt, was Gott eigentlich möchte machen. Und wir können nachher noch weiter durch die Bibel gehen. Es gibt natürlich auch andere Sachen, die der Geist, also wollte ich gar nicht sagen, dass der Geist nicht andere Sachen auch macht, aber immer der Schwerpunkt von dem, was der Geist bewirkt, ist das Gleiche, nämlich Weisheit und Erkenntnis. Wenn der Geist von Gott kommt und jemand erfüllt, dann geht es immer um Weisheit und um Erkenntnis. Die Stelle, die ich vorher erwähnt habe, wo der Mose am Josua die Hand auflegt, damit der Geist auf ihn kommt, dann wird der Geist genannt, nicht der Geist Gottes, sondern der Geist der Weisheit. Und dort geht es wieder darum, der Josua soll die Weisheit haben, um das Volk zu führen, er soll die Erkenntnis haben von Gott. Und das ist ganz oft der Fall, im Alten Testament schon und auch im Neuen, es geht immer um die Erkenntnis in dir, um zu verstehen. Und das ist das Erste, wo der Geist, glaubt, das Hauptziel vom Geist, Erkenntnis bewirken. Und dann gibt es ein zweites Ziel, nämlich all die Leute, die wir jetzt erwähnt haben, die haben nicht nur Erkenntnis bekommen, für das hat jetzt Gott nicht seinen Geist geschickt, sondern sie haben die Erkenntnis auf ihre Art weitergegeben. Oder der Josef ist zum Pharao und hat den Traum deutet. Er hat seine Erkenntnis vom Pharao weitergegeben. Der Bezalel hat das auch weitergegeben, nicht in Sprache, sondern in Form von diesen Gegenständen, die er gemacht hat. Und das ist eigentlich immer so. Also man soll nicht nur Sachen erkennen, sondern man soll die Erkenntnis auch weitergeben können. Die Weisheit auch weitergeben und andere teilhaben an dem. Und darum möchte ich noch eine letzte Stelle lesen aus dem Alten Testament, wo es um den Geist Gottes geht und wo genau das schlussendlich erwähnt ist. Und das ist in Jesaja 61. Dort heißt es: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit. Der Geist Gottes ist auf Jesaja, auf den Prophet, damit Jesaja kann verkünden, damit er die frohe Botschaft kann weitergeben. Und das war die Aufgabe vom Geist. Darum sind die Propheten erfüllt worden mit dem Geist, damit sie Gottes Weisheit weitergeben können. Damit sie die Erkenntnis weitergeben können und schlussendlich die frohe Botschaft weitergeben können. Also wenn der Geist kommt, dann geht es darum, dass Leute erkennen und verkündigen. Erkennen und verkündigen. Das ist die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist. Und das Übernatürliche braucht es, damit es gelingen kann. Also die Hauptaufgabe ist erkennen und verkünden. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, falls ihr noch nicht ganz überzeugt seid, ins Neue Testament. Es gibt eine Stelle, da redet Jesus selber über den Geist und sagt, was die Aufgabe vom Geist ist. Und wir lesen dort, das ist in Johannes 15 und 16, einfach so ein paar Ausschnitte. Zuerst mal in Johannes 15, 26, dort sagt Jesus: Wenn aber der Tröster, so nennt er der Geist, erklärt es nicht so ganz herum, aber er nennt ihn so, kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und dann ein bisschen später geht er noch ein bisschen weiter darauf ein und sagt: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also Jesus sagt, der Geist ist der Geist vor Wahrheit. Der lässt euch erkennen, der leitet euch in aller Wahrheit. Der schenkt die Erkenntnis und er wird Zeugnis geben. Er wird verkündigen. Also Wahrheit erkennen und Wahrheit verkündigen, weitergeben. Und jetzt haben wir Stellen angeschaut aus dem Alten Testament. Wir haben geschaut, was Jesus sagt, aber jetzt ist das alles natürlich noch vor Pfingsten. Und jetzt sollen wir noch schauen, ja, was ist die Aufgabe vom Geist nach Pfingsten? Und jetzt, wo jeder Gläubige irgendwie den Geist empfangen hat, was macht der Geist jetzt? Und es wird euch wahrscheinlich nicht gross überraschen. Wir lesen, was der Paulus über den Geist schreibt in Epheser 1. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Also das, die Hauptaufgabe vom Geist noch heute, die Weisheit und die Offenbarung, ihn zu erkennen. Die Erkenntnis von Gott, die Erkenntnis vom Evangelium und schlussendlich mit dem Ziel, die Erkenntnis auch weiterzugeben. Um das geht es schlussendlich beim Heiligen Geist. Das ist die Wirkung vom Geist schon immer gewesen und wird so immer sein. Die Hauptaufgabe vom Geist, dass Menschen erkennen und verkündigen. Erkennen die frohe Botschaft und die frohe Botschaft können weitergeben. Und genau das ist so, was ab Pfingsten passiert. Der Petrus, wenn wir uns mal den Petrus anschauen, der Petrus ist einer, der hat, wo Jesus gekreuzigt worden ist, überhaupt gar nicht erkennt, was eigentlich die frohe Botschaft ist, um was es hier geht. Der denkt, oh nein, alles ist verloren, unser Messias ist gestorben, alles ist vorbei. Und er hat erst recht nicht verkündet, die frohe Botschaft. Er ist dreimal gefragt worden, kennst du nicht den? Und dreimal hat er gesagt, nein, den kenne ich nicht. Und hat verleugnet, dass da irgendetwas ist. Er hat genau das Gegenteil von dem gemacht. Er hat weder erkannt, noch hat er verkündigt. Und jetzt kommt Pfingsten. Jetzt kommt der Geist auf all die Menschen. Und was macht der Petrus? Steht auf und verkündet, was er erkannt hat. Und er hat ganz tiefe Sachen erkannt. Er nimmt Bezug auf das Alte Testament und sagt, wie Jesus da drin zu finden ist, wo Jesus da drin zu sehen ist. Er hat alles erkennt plötzlich und hat das weitergegeben. Und so hat der Geist in Petrus genau das bewirkt, was er schon immer bewirkt hat. Erkenntnis und das Verkünden von dieser Erkenntnis. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weiter darauf eingehen, was ist eigentlich Erkenntnis heute? Oder welche Bedeutung hat Erkenntnis heute? Und das Erste, was ich dazu möchte sagen, ist, ohne den Geist von Gott kann man das Evangelium nicht erkennen. Man kann es zwar kennen, aber nicht erkennen. Darum ist das auch heute noch so wichtig. Man kann die frohe Botschaft nicht erkennen, wenn es nicht der Geist bewirkt. Man kann es erkennen, aber nicht erkennen. Jetzt das mal ein bisschen provokant hören, so ist es wirklich nötig, zum Christ werden, dass man der Geist Gottes das bewirkt. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Es gibt eine Stelle im 1. Korintherbrief, in Kapitel 1 und 2, wo der Paulus darüber schreibt, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, eine Torheit ist für die Welt. Wo man eigentlich gar nicht verstehen kann. Die macht eigentlich keinen Sinn. Und er sagt dann aber später, denen, die glauben, hat er es durch seinen Geist offenbart. Also wenn er es durch seinen Geist offenbart hat, dann macht es plötzlich Sinn. Aber vorher ist es eigentlich unverständlich. Am anderen Ort schreibt er, es ist ein Geheimnis, das offenbart worden ist, denen, die glauben. Aber es ist ein Geheimnis, irgendetwas Unverständliches. Und ich habe das auch so in meinem eigenen Leben erlebt. Ich bin nicht irgendwie mit dem Christentum aufgewachsen, bin aber sehr verkopft, vielleicht nicht. Nein, aber sehr intellektuell. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn die Wahrheit? Was ist denn die richtige Weltanschauung? Wie müssen wir uns das alles denken? Und ich habe ganz viele verschiedene Sachen angeschaut. Ja, hat Atheisten recht, hat Buddhisten recht, hat Christen recht, habe ich mich auch gefragt. Und ich bin dort so im Kopf zum Schluss gekommen, ja, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die christliche Botschaft so viel Sinn macht. Einfach die anderen machen noch weniger Sinn. Und darum habe ich schlussendlich entschieden, ja, nein, das ist das, was ich möchte glauben. Aber wisst ihr was? Das kann man nicht. Ich habe mich nicht dafür entscheiden, das zu glauben, und nachher habe ich es geglaubt. Das ist so ein bisschen, wenn ich würde glauben, wenn ich jetzt meine Bibel hier aufwerfe, dann schwebt sie dort an Tilly. Jetzt kann ich mir schon probieren einreden, aber irgendwie im Herzen weiß ich genau, das wird nicht passieren. Ich probiere es jetzt so gar nicht erst aus. Aber ist schon genug kaputt. Nee. Der Punkt ist, der Glaube, das Erkennen vom Evangelium, ist etwas, was nur der Geist kann machen. Das kann ich mir nicht einreden, das kann ich auch nicht selber verstehen. Das ist etwas, das kann nur der Geist machen. Das ist bei mir dann etwa ein Jahr später erst passiert. Wo ich eigentlich schon aufgegeben habe, das probiere ich zu nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert mit dem Evangelium. Da plötzlich bin ich in einem Gottesdienst gewesen und nachher hat es wie von einem Moment auf den anderen alles Sinn gemacht. Und ich könnte nicht erklären, wieso genau das hat Sinn gemacht. Es ist einfach plötzlich so gewesen. Der Geist muss das bewirken. Es gibt also einen Unterschied zwischen etwas kennen und erkennen. Und jetzt wäre es natürlich spannend zu wissen, was ist genau der Unterschied oder was ist genau das Vorher und Nachher. Und ich möchte auch probieren, das ein bisschen zu erklären. Wie können wir uns das vorstellen? Für was braucht jetzt der Geist wirklich, damit jemand erkennt und nicht nur es kennt? Ich habe euch schon mal erzählt von meinem grossen Fehler. Ich glaube schon. Nach der Oberstufe bin ich bei uns in der Gymi, in der Kante. Und wir konnten wählen, was ist unser Schwerpunktfach, auf was wir uns besonders ausrichten. Und es hat tolle Sachen gegeben. Es hat Sprachen gegeben. Das wäre nützlich, oder? Ich konnte jetzt eine Sprache mehr. Ich konnte Russisch nehmen. Das hat meine Schwester gemacht. Ich konnte jetzt Russisch. Wäre genial. Dann hat es andere spannende Sachen gegeben. Philosophie hat es gegeben. Wow. Und ich habe mir gedacht, ich nehme doch Physik und Mathe. Super. Ja, Physik und Mathe genommen. In Mathe ist es noch einigermaßen gegangen. In Physik bin ich überhaupt nicht rausgekommen. Und es ist so gewesen, wir haben so ein Formelbuch gehabt, das haben wir dürfen brauchen. Da drin sind alle Formeln gestanden. Wir mussten nicht so auswendig lernen. Und die Aufgabe, die wir hatten in der Prüfung, ist aber einfach so eine Sätzchenaufgabe. Also dann steht so wie das und das und das, das passiert, was ist das Resultat? Und dann musst du wie überlegen, aha, was muss ich hier für eine Formel anwenden? Oder das ist eigentlich Physik, dass man das herausfindet. Jetzt ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe zwar die Formeln alle gekannt, aber ich habe keine Ahnung gehabt, ob jetzt das stimmt, wenn ich jetzt die Formeln anwende. Ich habe einfach geschaut, hier kommt irgendwie eine Dichte vor, hier kommt irgendwie ein Volumen vor, also habe ich die Formelsammlung durchgeblättert und geschaut, hat es irgendwo eine Gleichung, wo alle diese Sachen drin vorkommen, einfügen, ausrechnen und hoffen, dass das Resultat stimmt. So bin ich durch meine Kante durch. Ich habe bestanden, knapp, eigentlich mehr, wo ich es kompensiert habe. Auf jeden Fall, ich habe nicht erkennt, was die Formeln bedeuten. Ich habe die Formeln gekannt, aber ich habe sie nicht verstanden. Meine Mitschüler hingegen, die haben sie nicht nur gekannt, die haben sie auch verstanden. Die haben genau gewusst, welche Formel das sie jetzt braucht, weil sie gewusst haben, was mit dieser Formel eigentlich berechnet wird, was sie eigentlich gemacht wird. Während also ich die Formel angewendet habe und dann habe ich so wie eine Art eine Hoffnung gehabt, dass dann ein richtiges Resultat rauskommt, haben meine Mitschüler die Formel angewendet und sie sich sicher gewesen, haben Zuversicht gehabt, dass das richtige Resultat rauskommt. Und ich glaube, genau so ist es auch mit dem Unterschied zwischen Kennen und Erkennen vom Evangelium. Wenn ich das Evangelium kenne, wo ich das gekannt habe, gewusst habe, dann habe ich eine Art Hoffnung gehabt, dass wenn ich jetzt mich entscheide, daran zu glauben, dass ich dann auch gerettet werde, dass dann auch Sachen passieren und so weiter. Aber ab dem, als ich es erkannt habe, war es nicht mehr in der Hoffnung, sondern es war eine Zuversicht. Ein Vertrauen, weil ich gewusst habe, warum. Ich habe plötzlich erkannt, wie es funktioniert. Und wenn ich es eben nicht logisch ausformulieren kann, irgendwie habe ich erkannt und es ist mehr geworden als eine Hoffnung. Es ist eine Art eine Zuversicht geworden. Und genau diesen Unterschied, den sehen wir tatsächlich auch beim Petrus in dieser Pfingstpredigt, die er hält. Und wir schauen jetzt gleich noch einen kleinen Ausschnitt aus dieser Pfingstpredigt an, wo der Petrus hält, um zu schauen, was ist der Unterschied zwischen Kennen und Erkennen. Der Petrus sagt in seiner Predigt, er redet hier von Jesus, was da passiert ist, oder der Jesus hat sich gekreuzigt und so. Und dann sagt der Petrus, den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, und jetzt zitiert er einen Psalm, also ist Psalm 16, wo er hier zitiert und sagt, das ist ein Psalm, den alle Juden dann zumal kennt haben, weil es ein ganz wichtiger Psalm war. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, sagt der David, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Jetzt, Juden haben den Psalm kennt, und das ist ein wichtiger Psalm für sie, weil in diesem Psalm wird die Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Auferstehung der Toten ausgedrückt, die Juden hatten. Hey, der David hat das gebetet, er war zuversichtlich gewesen, irgendwann wird er auferweckt. Es wird nicht ewig sein, dass der da im Tod wird sein. Und natürlich hat man das so verstanden, wenn man so liest, dass der David sagt, meine Seele, also er selber, nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger, und alle denken, ja, der tut jetzt auf sich selber referieren, die Verwesung sehen. Und Petrus sagt jetzt, ihr Pfingstpredigt plötzlich, dein Heiliger meint nicht der David, dein Heiliger meint Jesus. Und plötzlich gibt es eine ganz andere Zuversicht auf die Auferstehung. Vorher ist es eine Art Hoffnung, oder? Ich hoffe, wie der David, dass denn das irgendwann wird passiert. Oder weil der David daran glaubt, dann kann ich irgendwie auch daran glauben. Und sobald man verstanden hat, hey, was hier beschrieben wird, ist schon passiert. Jesus ist schon auferweckt worden von den Toten. Das ist schon passiert, dass der Wunsch, dass dein Heiliger die Verwesung sieht, dass es nicht eintritt, das ist schon passiert. Und es gibt eine ganz andere Zuversicht darauf, dass auch der Rest von diesem Psalm wird eintreten, weil das Entscheidende schon passiert ist. Oder versteht ihr den Unterschied? Der Petrus hat plötzlich den Psalm nicht nur gekannt, sondern er hat erkannt, was der Psalm eigentlich ausdrückt. Der Psalm drückt eigentlich aus, weil Jesus von den Toten auferweckt worden ist, werdet auch dir auferweckt werden. So hat der Petrus in der Pfingstpredigt den Psalm verstanden. Und weil er die Erkenntnis hatte, hat er auch die Zuversicht gehabt, dass es wirklich wahr ist und ihm wirklich gilt. Und genau das hat er schlussendlich auch verkündet. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Kennen und Erkennen. Die Zuversicht, die wir haben. Nicht nur irgendeine schwache Hoffnung, sondern wir können uns wirklich darauf verlassen. Und ich glaube, genau das hat der Geist in Petrus bewirkt und schlussendlich auch in den anderen, die zum Glauben gekommen sind. Sie haben plötzlich nicht nur gehört und kennt, sondern sie haben erkannt. Sie haben plötzlich verstanden. Und das kann nur der Geist bewirken. Und das sind also die zwei Sachen, die der Geist bewirkt. Die Erkenntnis und die Fähigkeit, die Erkenntnis auch weiterzugeben. Auf irgendeine Art. Gerade am Freitagabend haben wir Friday Boost gehabt, super gewesen. Und etwas, was wir gemacht haben, ist, wir haben gebetet, konkret für unsere Freunde, dass Gott ihnen begegnet. Jetzt, wie wird Gott diesen Freunden begegnen? Natürlich, indem ihnen jemand verkündet.
Und darum wollen wir jetzt auch Gott wirklich darum bitten, dass er uns erfüllt mit dem Geist, dass wir nicht nur selber erkennen, sondern auch die Erkenntnisse weitergeben und das gerade konkret umsetzen. Also alle, die gewesen sind, erinnert euch mal zurück an den Namen, den ihr gesagt habt von dieser Person, und dann können wir uns gut vornehmen, bis zum nächsten Friday Boost zu verkünden, diesen Personen. Ganz konkret. Und für das es gelingt, brauchen wir den Geist. Wir brauchen den Geist zum Erkennen und zum Verkünden. Und einfach, um das nochmal klar zu sagen, das heisst überhaupt nicht, dass die anderen Wunder nicht auch grossartig werden. Ohne die hat es ja auch nicht funktioniert. Ohne die wären ja auch gar nicht die Leute gekommen, um zu schauen, was der Petrus da sagt. Also, wir sollen uns weiterhin nach denen ausstrecken, aber uns bewusst sein. Das wirklich Entscheidende, das wirkliche Wunder, das viel grösser ist, als dass ein Berg versetzt wird, ist, wenn ein Mensch das Evangelium erkennt. Das ist das grossartige Wunder und das ist das Ziel vom Geist. Lasst uns jetzt beten, dass das, was hier am Pfingsten passiert ist, auch bei uns hier passiert. Dass der Geist uns neu die Erkenntnis schenkt vom Evangelium und die Fähigkeit gibt, die Erkenntnis auch weiterzugeben. Lasst uns doch gleich aufstehen für das. Jesus, wir danken dir, dass du die Geist geschickt hast, um uns Erkenntnis zu schenken. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du den Geist, den wir vorhin gesungen haben, neu ausgiessest hier, den Geist vor Erkenntnis, dass wir das Evangelium, das wir schon mal irgendwo verstanden haben, einfach nochmal neu in seiner Tiefe verstehen und erkennen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, die Erkenntnis, die du uns jetzt schenken willst, weiterzugeben. Wir wollen dich bitten, dass du die ganze Region erfüllst mit dem Geist von Erkenntnis und das grossartige Wunder tust, dass Menschen dein Evangelium erkennen. Amen.